Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording, Halbinsel Eiderstedt und ich freue mich auf die heutige Folge und auf alle, die heute auch wieder gespannt zuhören. Heute machen wir mal eine kleine Reise in die Vergangenheit und wir erfahren, wie es sich eigentlich zu früheren Zeiten so in einem kleinen Dorf gelebt hat und wie auch der Einkauf zum Beispiel vonstatten ging, früher im 19. Jahrhundert. Und dazu bin ich heute im schönen Dorf Tetenböll, hier bei uns im Norden der Halbinsel Eiderstedt. Tetenböll ist wirklich ein kleiner, uriger Ort, ein charmantes Dörfchen, wo man wirklich, sobald man hier den Ort betritt, das Gefühl hat, man wäre in der Zeit zurückversetzt. Hier gibt es noch kopfsteingepflasterte Gassen, eine Kirche hier im Ortszentrum und darum herum ganz schöne, verwinkelte kleine Gassen und Ecken und auch ganz viele schöne Häuser, die hier typisch für unsere nordische Region sind. Und hier in einer der kopfsteingepflasterten Gassen gibt es auch einen besonderen Schatz zu entdecken. Ein kleines, rot geklinkertes Häuschen, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbar erscheinen mag, aber wenn sich die Tür dann öffnet, dann sieht man, was für ein Schatz hier ist. Ich bin nämlich heute im Haus Peters, dem historischen Kaufmannsladen von Tetenböll. Und hier sitze ich mit Hila, der Leitung vom Haus Peters. Moin, Hila.
Hallo Katharina, schön, dass du den Weg hier nach Tetenböll gefunden hast ins Haus Peters und uns hier besuchst und auch gleich ein paar Gäste mitgebracht hast. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen im Haus Peters. Und für alle, die es noch nicht kennen, Hila, magst du direkt mal loslegen, was ist das Haus Peters? Was ist das Besondere daran?
Also das Haus Peters beherbergt einen ehemaligen Kaufmanns- und Kolonialwarenladen aus dem Jahre 1820. Mhm. Der Laden wurde vom damaligen Besitzer Paul Tauchmann Peters, der eigentlich Tischler und Zimmermann war, hier eingebaut. Und mit dem Einbau dieses Ladens wollte er seine wirtschaftliche Existenz auch im Alter absichern.
Also war es ein privates Gebäude, wo er den reingebaut hat?
Ja, das Haus gehörte schon von Anfang an, als es erbaut wurde, 1765, der Familie Peters. Und er hat das dann hier ein bisschen umgebaut und den Laden hier reingebaut. Und dabei hat er sich sehr viel Mühe gegeben bei der Ausgestaltung. Und auch viele Verzierungen mit reingebaut, Tütenschlangen und Schubladen, ganz viele. Und das Ganze auch viel aufwendiger, als es für den kleinen Ort Tetenböll eigentlich notwendig gewesen wäre. Und der Laden war dann von 1820 bis 1923 hier in Betrieb und hat die Familie Peters gut ernährt, weil die reichen Marschbauern, die hier wohnten, sich das leisten konnten, auch die teuren Waren, die von weit her kamen, wie Kakao, Kaffee, Zucker und Gewürze, das konnten sie sich halt leisten und haben das dann auch hier eingekauft. Dann war allerdings nach dem Ersten Weltkrieg mit Inflation und Weltwirtschaftskrise die Situation nicht mehr so rosig. Die galoppierende Inflation ist für einen Kaufmann, bei dem Anschreiben die Regel ist, einfach keine gute Idee. Und daher wurde der Verkauf im Jahr 1923 hier eingestellt und dann auch tatsächlich nie wieder aufgenommen. Die Familie Peters hat aber trotzdem noch bis 1988 hier gewohnt im Haus. Paul und Luise, das war ein Geschwisterpaar, die haben einfach um den Laden herum gewohnt. Und dann gab es noch eine gute Stube und mit gründerzeitlichem Mobiliar und einen Laden hinterm Laden sozusagen. Das war früher das Kontor. Und da hat sich Luise dann eingerichtet, eine Schneiderstube. Und im Erdgeschoss findet man noch Küche und Keller und im Obergeschoss Schlaf- und Lagerräume mit Luises altem Schlafzimmer. Und Pauls ehemaliger Schlafraum im Obergeschoss beherbergt heute eine Dauerausstellung zu Horst Jansen und seinen Radierungen und der Geschichte, dem bekannten Hamburger Grafiker. Und dann sind dort auch noch viele Markenwaren zu sehen. So, das war jetzt einmal so ein kleiner Rundgang durch das Haus, was so alles hier so von der Größe her, damit man vielleicht mal eine Einordnung hat.
Ja, ich finde das immer, jedes Mal, wenn ich hier bin, das sagte ich auch eben zu dir, wenn man reinkommt, es riecht einfach direkt wunderschön nach Seife, nach Tee, verschiedene Sorten, die ihr anbietet. Und man hat direkt diesen wunderschönen alten Tresen. Das ist bestimmt der Hingucker bei all euren Gästen, oder? Wenn die reinkommen?
Na klar, das ist auf jeden Fall das Herzstück des Hauses, der Tresen mit dieser Ladenwand, dieser Einrichtung mit den vielen, vielen Schubladen und den Fächern und allem, die halt auch noch in dieser Originallackierung halt vorhanden ist, wie sie halt damals im 19. Jahrhundert gemacht worden ist. Also das ist, man merkt es tatsächlich, wenn die Menschen hereinkommen, dass sie so eine geistige Vollbremsung irgendwie machen. Also das ist irgendwie so die Hektik des Alltags und alles mal schnell, schnell. Das funktioniert hier drin einfach nicht, weil es so viel zu gucken gibt, weil wir ja auch wieder Ladenverkauf haben. Also wir haben wieder den Waren im Angebot. Das ist alles so vielfältig, dass die Menschen oft ganz erstmal stehen und im Kreis gucken und große Augen und offenen Mund haben und das ist schon immer ganz spannend zu sehen. Ja.
Ist von der Einrichtung und von den Räumen, wie du sagst, dann ja auch so geblieben wie damals zu Zeiten der Bewohner, oder?
Ja, ganz genau. Also die Geschichte geht ja dann noch ein bisschen weiter. Also Paul und Luise, hatte ich ja gesagt, die haben bis 1987, 88 hier gewohnt. Und dann, als Paul gestorben ist, hat die Gemeinde Tedenbühl das Haus gekauft, hat es mit dem Denkmalamt restauriert. Und dann hat sich 1991 ein Förderverein gegründet, der das Ganze hier jetzt wieder als Laden, als Museum und Kunst- und Kulturzentrum betreibt. Und ja, und das ist dann halt das, was die Gäste hier auch sich dann angucken können. Mhm.
Und die Gemeinde hat damals schon erkannt, was für ein Schatz das hier eigentlich ist, dass dieses Gebäude erhalten und durch den Verein weitergeführt werden soll?
Ja, genau. Das war der damalige Bürgermeister Brodersen. Der hat das hier sozusagen in die Wege geleitet mit Unterstützung von einer ganz engagierten Crew von Menschen hier aus Tedenbühl, die sich da sehr für eingesetzt haben, auch einigen Architekten, die daran mitgearbeitet haben und die das dann hier mit Fördermitteln halt wieder restauriert haben, weil es halt auch relativ, ich sag mal, ein bisschen runtergekommen war. Paul und Luise hatten halt nicht viel Geld. Die haben hier ganz einfach und bescheiden gelebt und es war dann einfach, ja, es musste ganz viel gemacht werden. Es mussten Heizungen eingebaut werden. Mhm. Es mussten Fenster aufgedoppelt werden und das Gebäude musste abgedichtet werden und gegen aufsteigende Feuchtigkeit gesichert werden. Mhm. So, dass wir das heute hier jetzt an diesem Wintertag, wo wir hier sitzen, ein bisschen gemütlich warm haben können und dass man halt auch dann hier Kunst und Bücher und sowas auch durchaus halt lagern kann, ohne dass es irgendwie Wellen kriegt, weil es irgendwie zu feucht ist oder sowas.
Keine Nordseewellen
hier. Nee, die wollen wir nicht haben.
Paul und Luise haben dann ja aber auch, also na, wenn du sagtest, so Erster Weltkrieg, Inflation, das war auch eigentlich so das Ende des Kaufmannsladens. Ne? Dann haben Paul und Luise ja das auch so nicht fortführen können, oder?
Richtig. Paul und Luise waren ja, wie gesagt, Anfang 1900 geboren. Die haben halt den Laden noch als Kinder mitbekommen und Jugendliche. Paul war dann tatsächlich im Ersten Weltkrieg als Soldat, da war er noch sehr jung und ist dann sogar im Zweiten Weltkrieg auch nochmal, musste auch nochmal los und kam auch versehrt wieder nach Hause. Dann war die Mutter Maria, die hatte dann das Bestreben, dass Paul als Mann im Hause zu Hause blieb, weil der Vater, der eigentliche Kaufmann, 1924 gestorben war. Der durfte nicht zur See fahren, das hätte er sehr gerne gemacht. Und und ja, böse Zungen behaupten auch, Mutter hat darauf aufgepasst, dass er keine Frau abkriegte. So war das dann halt, dass als die denn in den, ich glaube 1956 ist sie gestorben, da waren Paul und Luise, wohnten immer noch hier oder auch wieder, weil die zwischendurch mal ein bisschen weg waren, aber sie sind beide wieder hergekommen und waren halt beide immer noch unverheiratet, aber auch schon Mitte 50 dann natürlich. Ne? Und dann haben die halt sich gedacht, naja, dann bleibt das jetzt so und dann wohnen wir halt weiter hier zusammen und dann haben die als Geschwisterpaar halt auch die zweite Hälfte ihres Lebens sozusagen hier verbracht und sind dann halt hier zusammen auch alt geworden. Luise hat halt in dem Raum hinter dem Laden im damaligen Kontor, hat sie sich halt eine Schneiderstube eingerichtet, weil sie Schneiderin war und hat dann hier für die Dorfbevölkerung Kleider genäht, Konfirmationsanzüge. Das haben mir der ehemalige Bürgermeister zum Beispiel erzählt, dass er dann vorm Kaminofen stand und Anprobe hatte. Oder andere kommen und sagen, oh Mensch, hier wurde mein Brautkleid geschneidert und sowas. Und so hat man immer noch mal ab und zu Leute, die halt auch so die Verbindung in die Vergangenheit dann immer noch mal lebendig halten.
Ja. Dann war es ja doch auch noch länger Anlaufpunkt für den Ort und die Bewohner quasi, auch wenn es dann kein Kaufmannsladen in dem Sinne mehr war.
Genau, also es sind also Anlaufpunkt auf jeden Fall. Also die Menschen waren hier auch immer willkommen und durch die Schneiderei hatte Luise ja auch immer Kontakt und hat zeitweilig halt auch hier in der Schule Unterricht gegeben, also Handarbeitsunterricht. Ja, und obwohl man Paul auch nachsagt, dass er nicht ganz so ein offener Typ war, was man aufgrund seiner Lebensgeschichte so ein bisschen verstehen kann, der war nicht ganz so vom Glück verfolgt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, Luise war eine ganz rührige Person. Und es kommen lustigerweise auch immer wieder Menschen, die sagen, sie hätten hier mal eingekauft, als sie klein waren. Das muss man denen dann immer irgendwie versuchen, wieder auszureden. Da kommt manchmal die kindliche Erinnerung irgendwie ein bisschen in Durcheinander mit irgendwas. Also der wirkliche Ladenverkauf hat 1923 hier geendet. Ein paar Jahre haben die, oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, eine Weile haben sie vielleicht noch irgendwie Tauschgeschäfte gemacht. Aber der offizielle Teil ist dann auch relativ schnell zu Ende gegangen, weil auch, wie gesagt, der Kaufmann halt 1924 gestorben ist und mit ihm auch irgendwie, glaube ich, die Motivation, einfach diesen Laden zu erhalten.
Ja, der Antrieb ist ja dann schon auch ein Stück weit fast eine tragische Familiengeschichte, die so ein bisschen mitschwingt, ne? Die dann ja aber doch durch das Geschwisterpaar hoffentlich harmonisch dann weiterging.
Ja, also tragisch würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Also es hat natürlich seine Höhen und Tiefen gehabt, das sicher, aber so tragisch würde ich das gar nicht betrachten. Ich glaube, Paul und Luise haben das hier einfach und bescheiden gehabt, aber vielleicht auch nicht ganz schlecht. Also die hatten hier im Garten, hatten die Obst und Gemüse, was sie angebaut haben und das haben sie dann eingekocht und davon haben sie sich ernährt. Vielleicht hatten sie auch noch 2-3 Hühner, wo sie dann halt nochmal ein paar Eier von hatten. Und das Obst und Gemüse haben sie dann hier im Keller gelagert. Das kann man ja heute auch noch sehen, wo dann da die Weggläser und sowas standen, als das damals halt von den beiden halt gekauft wurde oder dann halt von Luise, waren da halt auch noch irgendwie Unmengen an Weggläsern halt im Keller und so. Und die haben ja ein einfaches und bescheidenes Leben geführt und waren damit einfach auch zufrieden. So. Und das kann man dann auch daran sehen, dass halt als in den 80er Jahren der Leiter des Schleswig-Holsteinischen Freilichtmuseums in Molfsee halt herkam und den Laden kaufen wollte, weil da schon klar war, dass es halt was Besonderes ist, dass es halt der einzige an seinem Ursprungsort erhaltene Kaufmannsladen ist, der schon halt so alt ist hier in Schleswig-Holstein. Und der hätte den gerne gekauft und ausgebaut und dann halt nach Molfsee mitgenommen. Und da haben Paul und Luise dann gesagt, ach nee, lass mal, behalt deine 30.000 Mark. Die hat er ihnen dafür geboten. Wir kommen zurecht und der Laden soll mal hier bleiben. Das war natürlich ein großes Glück für also uns jetzt halt. Ne?
Ja, dass das alles hier erhalten geblieben ist. Genau. So gesehen. Also wenn man heute hier ist, ist es ja wirklich Wie damals, also Museumsausstellung, die alten Möbel, der Keller, wie du sagtest, ne, wo eingelagert wurde, das ist ja schon was Einmaliges.
Absolut. Und also genau die ganzen alten Möbel, also die großen Möbelstücke, die hier sind, das sind wirklich alles noch aus Paul und Luises Mobiliar. Und wir haben auch auf dem Dachboden durchaus das Bett von Paul liegt da in Teilen, weil wir keinen Platz dafür haben, es irgendwo hinzustellen. Und an einigen Stellen ist natürlich ein bisschen was eingebaut worden oder aufgebaut worden, damit man halt hier irgendwie jetzt wirtschaften und arbeiten kann. Aber so im Großen und Ganzen sind, also man kann sich das schon sehr gut vorstellen, wie das hier damals ausgesehen hat. Also das ist auch sehr, sehr einfühlsam, würde ich sagen, restauriert worden. Also da merkt man fast nicht, dass es restauriert worden ist. Und ja, das haben die damals echt super gemacht.
Ja, total schön, dass so ein Ort dann auch erhalten bleiben kann, ne? Also Bewohner- und Hausgeschichte haben wir jetzt ja quasi schon so ein bisschen. Mich würde noch mal interessieren, so dieses Thema der Tresen, die Theke, die Waren, die dann auch hier durchgingen. Du hattest nämlich gesagt, hier auf Eiders steht die reichen Marschbauern, die konnten sich das dann damals leisten. Magst du da vielleicht noch mal erzählen, wir sind ja hier in Tetenböll. Wie kommt man dann an vielleicht auch exotische Gewürze oder was hier alles so über den Tresen gegangen ist? Wie ist das so abgelaufen?
Ja, also das ist tatsächlich eine Geschichte von Logistik. Und das muss man sich manchmal wirklich dann auch noch mal ein bisschen vor Augen führen. Also hier wurden einerseits natürlich die ganz normalen Sachen des täglichen Bedarfs irgendwie verkauft. Also halt unter anderem auch Kerzen und wie gesagt Seifen und Nähwaren, Stoffe, aber auch halt Lebensmittel, die man hier nicht selber produzierte irgendwie. Kann man sich vorstellen, zum Beispiel Trockenfrüchte, Rosinen oder sowas. Hier wächst ja wenig Wein. Und halt auch Reis und sowas, ne? Das sind irgendwie Sachen, die tatsächlich dann halt hier auch verkauft wurden. Und die Sachen, die halt dann so die teuren Sachen, die so von weit her kamen, ne, wie Kaffee, Tee, Zucker, die Gewürze und sowas, die wirklich von Übersee aus den Kolonien kamen, die Kolonialwaren halt, ne, die kamen ja mit den großen Schiffen in die großen Häfen, also nach Hamburg oder Rotterdam oder sowas, und wurden dann halt auf kleinere Schiffe umgeladen, Küstenschiffe und sowas, die dann halt die Küsten entlang fuhren und die kleineren Häfen bedienten, wie zum Beispiel Tönning. Dann wurden sie in den Häfen wieder auf kleinere Schiffe umgeladen und dann zum Beispiel halt hier auf Eiderstedt über diese beiden Kanäle, die wir hier haben, die Norderbootfahrt und die Süderbootfahrt, von den Häfen ins Landesinnere transportiert. Und die Norderbootfahrt, die führt von Tönning fast bis nach Tetenböll. Also es endet so Mitte Tetenböll-Katharinenherd. Und dann ist es nur noch 1 Kilometer über Land. Die Boote wurden damals getreidelt. Das heißt, man hat die gezogen. Die hatten keinen Antrieb. Vielleicht hatten sie manchmal ein kleines Segel zur Unterstützung. Aber eigentlich wurden die gezogen. Und in den meisten Fällen auch von Menschen gezogen.
Von Land dann neben.
Die liefen nebenher über Land und haben halt dann mit einer großen Leine halt das Boot hinter sich hergezogen. Hinten saß dann oft noch ein Kind drauf, was gegengesteuert hat, was verhinderte, dass das Boot dauernd in die Böschung fuhr. Und so sind die Waren dann halt hierher gekommen. Die Süderbootfahrt, die geht von Kartingsiel nach Garding, da gibt es ja auch einen Hafenplatz, da wundert man sich manchmal, warum hat Garding einen Hafenplatz, aber das war halt, weil da dann halt die Waren umgeschlagen wurden und in den Speicher kamen, um halt sie von da aus weiter zu verteilen, und der Rest ging dann halt über Land, das war dann mit Ochsenkarren oder sowas, man kennt das, unser Marschboden, die Kleine, ist halt im Sommer schön zu befahren und im Winter eine Vollkatastrophe, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich ist es ja auch so, die große Chaussee zwischen Tönning und Garding, die wurde, ich glaube, in den 1850er Jahren angefangen zu befestigen. Und die kleinen Seitenstraßen hier über Land, das ist erst, ich glaube, 1950 rum losgegangen. Wurde mit Wattsand teilweise verfüllt und befestigt, weil der so schön stabil ist. Aber überall da, wo du noch Kleiboden hattest, hattest du keinen Spaß.
Das muss ganz schön beschwerlich gewesen sein, ja, das überhaupt hierher zu bekommen. Und habt ihr da noch Aufzeichnungen, wie überhaupt so diese Handelsbeziehungen zustande gekommen sind? Also ich stelle mir das heutzutage, wir haben ja Internet und alles ist so einfach, aber wie haben sie das früher gemacht? Also ja, wahrscheinlich über den direkten Weg zum Tönninger Hafen.
Ja, also ich glaube, man muss sich das einfach wie so ein Schneeballsystem vorstellen. Also die Läden wurden nach hinten raus immer kleiner. Und es gibt hier leider aus dem Haus Peters keine Aufzeichnungsbücher mehr. Die sind irgendwie nicht mehr vorhanden. Aber man hat in Garding hat man einen Kaufmann gefunden, der eine Seite in seinem großen Buch drin hatte, wo halt der Kaufmann Peters halt eingekauft hat. Und daraus kann man dann schon so ein bisschen sehen, was er da eingekauft hat. Der hat vermutlich dann auch noch bei anderen eingekauft, aber so gab es halt sozusagen ein Netzwerk, wo man immer weiterverkauft. Und es ist ja auch nicht so, dass, ich sag mal, mit dem Kaufmannsladen Peters hier Schluss gewesen wäre, so in der Verkaufshierarchie, sag ich mal, weil jedes kleine Dorf und jede kleine Siedlung hatte nicht nur eine Schule in den allermeisten Fällen und einen Lehrer, also so eine Zwergenschule, wenn man hier über die Dörfer fährt, dann gibt es überall ein Haus, das heißt alte Schule und da wurden dann 5, 6 Kinder unterrichtet. Ne? Also das gab es halt sehr viel und so gab es halt dann auch in jedem dieser kleinen Siedlungen meistens auch irgendjemanden, der halt sich für die Versorgung sozusagen zuständig sah. Das waren dann die Landhökereien, die nannte man halt so, je kleiner das wurde und je weniger, ich sag mal, lizenziert oder konzessioniert das war, umso eher war es dann halt ein Höker und die halt so eine richtige Erlaubnis hatten, die waren dann halt die Kaufleute.
Und sowas wie zum Beispiel Milch und Käse, das wurde wahrscheinlich direkt vom Landwirt, vom Bauern dann auch bezogen, oder?
Genau, das machte gar keinen Sinn, das erst irgendwo hinzubringen, wo natürlich die Bauern vermutlich viel dichter dran waren. Da hat man seine Milch, seine Eier irgendwie vielleicht gekriegt. Es gab früher hier eine unfassbare Menge an Meiereien auch. Also wenn man über Land fährt, dann kriegt man das auch immer mal wieder mit. Eiderstedt hat ja auch ganz viel Käse exportiert, zeitweilig. Die Marschbauern haben ja Rinder und Schafe gezüchtet und das exportiert, aber halt auch sehr viel Milchprodukte gehabt. Und das ging dann über die Meiereien, denke ich mal, wo man sich dann die Sachen Butter und Käse und sowas besorgte.
Und dann waren es hier die Gewürze und Stoffe, Kaffee.
Genau, eher die, Kerzen. Ich sag mal, nicht so verderblichen Waren, ne? Weil die auch teilweise wirklich lange Wege hinter sich hatten. Ne?
Und wie war das preislich? Also war ein bestimmtes Gewürz, Safran zum Beispiel, ist ja auch heute noch sehr, sehr teuer. Wurde sowas hier auch verkauft? Und war es dann auch schon so teuer?
Also im Einzelnen weiß ich das nicht, was jetzt exakt hier verkauft wurde. Aber so im Gro, der Kaufmann hat immer geguckt, dass er alles kriegen konnte, was für ihn irgendwie lukrativ auch weiter zu verkaufen war. Und möglicherweise war da auch mal irgendwann ein Kästchen Safran dabei, was er irgendwo günstig erstanden hat und was er dann halt auch sicher gewinnbringend hier verkauft hat. Also die Marschbauern, die hatten richtig, richtig Kohle, das muss man einfach so sagen. Die haben hier sehr viel Geld verdient über viele, viele Jahre mit ihrer Rinderzucht und mit wenig Einsatz und großen Gewinnen auch dann zeitweilig nach England und so verschifft. Und das war immer schon ein gutes Geschäft. Und die hatten immer, die wollten immer auch gerne modern sein
und ein bisschen zeigen,
was sie so haben. Und genau, das hat eigentlich, und das hat dann natürlich auch die Kaufleute hier durchaus am Leben gehalten und auch darüber hinaus ihnen auch einigen Wohlstand verschafft. Genau.
Du hattest eben ja auch angesprochen, es gab ja noch mehr Kaufmannsläden dann wahrscheinlich auf Eiderstedt. Weißt du, wo der nächste war? Ich meine, Katharinenherd?
Also Katharinenherd hatte auf jeden Fall auch einen Kaufmann direkt an der Straße unten, aber der nächste war hier im Dorf. Also, also selbst in Tetenbühl gab es sicher zwei oder drei Kaufleute, auch mindestens, also auch immer mehrere Bäcker und sowas, weil man muss sich das einfach nur mal vergegenwärtigen. Die Bevölkerung war durchaus größer als heutzutage und da musste der Kaufmann natürlich auch dafür sorgen, dass die Versorgung immer gewährleistet war. Und das konnte ein Kaufmann gar nicht. gar nicht organisieren. Also da mussten schon mehrere auch miteinander dafür sorgen, dass die Bevölkerung versorgt wurde. Das war schon auch eine logistische Herausforderung dann für alle.
Ja, das ist schon spannend. Allein sich mal gedanklich rein zu versetzen, ne? Also es musste dann ja die Bevölkerung versorgt werden. Man selbst hatte ja aber auch nur seine Hände und seine Arbeitskraft und nicht viele Maschinen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo man dann natürlich mehrere Stellen auch brauchte, ne?
Genau, ja.
Und du hattest eben auch gesagt, Konzessionen und Erlaubnisse. Gab es denn auch sowas wie, ich sag mal, Waren, die eigentlich nicht hätten verkauft werden dürfen, die hier über den Tresen gegangen sind? Oder ist das nur so spekulativ?
Ja, also erstmal zum Thema Konzession zum Beispiel. Also als Paul Tauchmann Peters um 1820 hier diesen Laden sich selber halt reingebaut hat, der war eigentlich Tischler und Zimmermann, hat dann irgendwann beschlossen, dass er vielleicht nicht mehr so schwer arbeiten wollte als Zimmermann oder so und hat sich dann selber diesen Laden hier reingebaut. Deswegen ist er ja auch so schick geworden, wie er jetzt ist und wie er da steht. Und
mit den vielen Schubläden.
Und genau, und mit den Verzierungen und all dem. Also es hat er halt für sich selber gemacht, musste das nicht irgendjemandem bezahlen. Da gibt es halt tatsächlich Aufzeichnungen drüber, dass der halt von seinem Kollegen hier aus Tetenbühl angeschwärzt wurde bei der dänischen Obrigkeit. Da war das ja noch dänisch hier. Und dass der einen langen Brief geschrieben hat an den dänischen König, dass ja der Herr Peters hier illegalerweise einen Kaufmannsladen betrieb. Hat man halt, also diese Briefe kennt man halt. Und also am Anfang war das halt so ein, ich sag mal, so ein Nebenbeigeschäft. Und dann hat er aber tatsächlich irgendwann diese Konzession bekommen. Was aber auch gar nicht so selbstverständlich war damals, weil ursprünglich war es so, dass nur in den Städten die Kaufleute ihre Läden haben durften. Es war, und man hatte damals gesagt, okay, in den Städten, da sollen die Waren umgeschlagen werden. Und die Dorfbevölkerung, die kann ja beim Bauern einkaufen, so irgendwie. Da gibt es keine Kaufleute oder sowas. Das hat sich aber nicht gehalten, weil, ich sag mal, die Tetenbühler gar nicht immer nach Friedrichstadt oder irgendwie Tönning zum Einkaufen fahren konnten, weil das ja viel zu weit war, zu Fuß oder mit dem Ochsenkarren. Und deswegen hat sich natürlich so eine leicht illegale Subkultur quasi da entwickelt mit den Landhökereien, die das dann halt gemacht haben, einfach so, und das halt weiterverkauft haben. Aber das wurde dann irgendwann auch konzessioniert und dann war es halt auch ein offizieller Laden. Und so richtig illegale Sachen, also man hat natürlich hier auch Alkohol verkauft. Wir haben so eine kleine Reihe Fässchen da in dieser Ladenfront. Da steht halt drauf Rum und Köhm, das ist der Kümmelschnaps. Das heißt, das wurde hier durchaus auch verkauft. Man brauchte da halt dann natürlich auch die Erlaubnis für. Und die Leute brachten dann ihre Flaschen mit, die Bügelflaschen oder so, da wurde das rein abgefüllt. Dann haben sie es mit nach Hause genommen. Trinken durften die das hier vor Ort nicht. Das war, ist wie heute auch. Also man dafür eine Schanklizenz braucht man heute und hätte man damals auch gebraucht. Die mussten das mit nach Hause nehmen. Dann mussten sie es zu Hause trinken. Genau, aber ansonsten weiß ich jetzt nichts von anderen Sachen, die hier nicht hätten verkauft werden sollen. Oder aber, unterm Tresen.
Aber auch schon spannend, ne, dass es darüber dann doch noch so Dokumente gibt, ne? Der eine Nachbar, dem das so ein bisschen komisch vorkam, der dann lange schreibt und wie es sich dann aber doch offiziell auch zurechtgelaufen hat dann irgendwann.
Genau. Ja, da gibt es dann immer irgendwelche Lösungen.
Ja. Und waren es dann überwiegend die Tetenbüller, die hier eingekauft haben?
Ja, natürlich. Ja, also es waren die Leute, die erstmal in Fußweite hier wohnten. Und dann gibt es auch noch irgendwie Überlieferungen, dass auch der Kaufmann mit dem Karren irgendwie auch rumgefahren ist und auch ausgeliefert hat anscheinend. Also dass es für ihn sich lohnte, auch dann halt irgendwie größere Bestellungen dann halt auch rumzubringen.
Ja.
Dann.
Weil gerade Tetenbühl ist ja auch eine sehr weitläufige Gemeinde. Das ist ja schon.
Genau, wobei natürlich früher war Tetenbühl das Dorf Tetenbühl. Das ist ganz lustig mit dieser komischen Kreisgebietsreform da vor vielen, vielen Jahren. Das war Amt Tetenbühl, nannte sich das hier. Also das heißt, die anderen waren schon auch Orte, die auch eine gewisse eigenständige Berechtigung hatten. Ob die jetzt einen Bürgermeister oder sowas hatten, das weiß ich nicht. Aber das gehörte halt zum Amt Tetenbühl bis nach Wasserkoog, Warmhörn und sowas darauf. Und ja, und auch, wie gesagt, auch in den kleinen Dörfern gab es überall auch eine Schule und auch einen Laden, also wo die Leute einkaufen gingen. Ja. Und nur wenn sie was Tolleres brauchten, sind sie irgendwie, haben sie sich auf die große Reise gemacht. Ne?
Ja, kleinteilig dann alles.
Ja, ja, ne? Genau. Mhm. Man hatte seine Vor-Ort-Versorgung.
Ja. Ne? Man sieht es hier auf Eider steht ja auch, also fast jeder Ort, jede Gemeinde hat eine eigene Kirche. Das ist ja auch, auch eigentlich kaum vorstellbar.
Genau, ne? Auch dank der Marschbauern, die halt das massiv unterstützt haben finanziell, ne? Die sich das dann auch nicht nehmen lassen wollten, zu zeigen, wie viel Geld sie da denn reinstecken können. Die Tetenbühler Kirche ist da auch ein sehr großzügiges Beweisstück in dieser
Hinsicht. Die schöne St. Anna mit ihrer Bilderbibel.
Genau,
ne?
Die Bilderbibel.
Das war wahrscheinlich dann auch so ein Zeichen des Reichtums vor Ort, oder?
Ganz genau, ja. Diese Bilderbibel, die ja an diesem Balkon, dem Bauernboden sozusagen, halt nennt sich das, dran ist, wo die oben sitzen konnten. Schön kuschelig warm halt. Und da ist ja ganz viele Szenen aus dem Alten Testament sind da dargestellt. Und da ist immer unten, drunter steht dann die Stelle im Alten Testament. Und oben drüber steht immer der Name des Spenders. Und man kann davon ausgehen, dass er möglicherweise nicht nur dieses Bild von dieser Bilderbibel gespendet hat, sondern auch halt noch weiter zum Bau der Kirche und zum Erhalt der Kirche halt beigetragen hat.
Ja.
Die immer schon bauliche Mängel aufwies aufgrund ihres Untergrundes und auch immer wieder saniert werden musste. Also es ist eine teure Kirche.
Ein teurer Spaß. Ja. Aber dafür echt tolle Zeitzeugen von damals ja auch.
Ja, ne? Super. Und auch sehr sehenswert auf jeden Fall.
Ja, ja, also auch hier vom Haus Peters, ihr habt ein riesiges, großes Schaufenster, auch wenn man reinkommt, also direkt am Tresen. Das war wahrscheinlich dann damals auch so das Schaufenster, wo man ein bisschen gezeigt hat, was der Laden so beinhaltet, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, der Laden ist 1820 hier eingebaut worden, in diese Eingangsdiele vom Haus. Und da gab es dieses Schaufenster noch nicht. Da war das ein ganz normales, ich sag mal, Stubenfenster, wie alle anderen auch.
Ah.
Und dann ist Ende 1800 ist dieses Schaufenster da reingekommen. Das ist nämlich so ein gusseisernes Fenster. Das kommt aus der Karlshütte in Rendsburg. Das haben die da so im Katalog drin. Diese Kataloge kann man heute noch, da Auszüge kann man da noch von sehen. Und das haben die sich dann hier damals gegönnt, so als ganz moderne Ausbaustufe sozusagen. Und da konnten sie dann natürlich auch Waren, die sie jetzt irgendwie gerade neu im Programm hatten, konnten sie da auch dann ausstellen. Und was sie auch gemacht haben, marketingmäßig, es wurden auch Anzeigen geschaltet, also in den Zeitungen tatsächlich. Davon gibt es auch noch ein paar wenige Belege, dass halt der Kaufmann Peters eine Lieferung an wohlfeilen Kerzen in allen möglichen Größen und so bekommen hat zu vernünftigen Preisen und so weiter. Und dass er die dann halt auch tatsächlich dann auch überregional angeboten hat. Also ob er vielleicht eine größere Lieferung bekommen hat, wo er dann darauf hoffte, dass vielleicht andere Kaufleute ihm was abnahmen oder sowas. Das weiß ich nicht, ob das jetzt immer für den letzten Einzelnen gedacht war. Da bin ich tatsächlich im Moment auch überfragt.
Ja. Aber ja, auch vom Grundgedanken, wie das überhaupt so mit den Bestellprozessen auch gewesen sein muss, oder? Weil also hier ist ja so gesehen auch nicht viel Lagerfläche wahrscheinlich gewesen. Also nicht Unmengen, oder?
Nicht ursprünglich. Also das Haus selber ist gebaut worden damals, 1765, als sozusagen Handwerkerhaus. Der erste Besitzer, der hier ja wohnte, der war Schneider. Und der brauchte jetzt keine Lagerfläche und der hatte halt das Haus so, wie es ungefähr jetzt ist. Als denn der Laden aber gut lief, Mitte 1800 rum, hat man hinten in den Garten einen Hauberg-ähnlichen Wirtschaftsteil angebaut. Also nochmal ein Riesengebilde hinten dran, sodass man halt echt ganz viel Lagerfläche hatte. Das war sicher nicht, um irgendwie einen Bauernhof da zu etablieren. Dafür hatte man gar nicht die Ländereien hier direkt dran auch. Da waren wahrscheinlich die Warenlager für den Kaufmannsladen. Dieser Hauberg-ähnliche Wirtschaftsteil ist aber dann in den 1950er Jahren wieder rückgebaut worden, weil Paul und Luise mit ihrem bescheidenen Einkommen den nicht erhalten konnten. Also da wären wohl Sanierungsmaßnahmen, hatte halt ein Reetdach und so und das muss ja irgendwann mal erneuert werden. Und da war dann wohl der Aufwand, das zu erneuern und zu erhalten, größer, als das dann halt sinnvoll zurückzubauen, wieder auf die ursprüngliche Größe, so
dass
das dann halt
so wie es jetzt ist.
Ungefähr ist, wie es jetzt auch ist, genau.
Okay. Ja, auch spannend. Also auch das Haus, was da wirklich über die Jahre und die Bewohner eine ganz andere Entwicklung dann immer mitgemacht hat, ne?
Ja, also, auf jeden Fall. Also man kann auch, wenn man draußen ein bisschen rumläuft und so, kann man sich das auch anhand den Mauersteinen, also an einigen Stellen kann man schon sehen, dass es doch einige Umbauten erfahren hat und Zimmer verändert wurden und so Sachen. Also das kann man schon auch an den Fensteröffnungen und sowas, die denn mal verlegt worden sind, wo man dann noch Reste von sieht an anderen Stellen oder sowas. Das kann man schon sehen. Also es hat eine wechselvolle Geschichte und die Leute haben sich das immer so zu Pass gemacht, ne? Also die Substanz war da und man hat sich das dann so zurechtgebaut, wie man das gerade brauchte.
Ist mitgewachsen,
genau,
quasi.
Ja,
genau. Oder auch wieder zurückgewachsen.
Und hat sich auch verändert einfach so.
Ja. Und heute ist es jetzt ein ganz, ganz tolles Ausflugsziel auch einfach, ne? Für uns Einheimische, Schulklassen, aber auch für Gäste, ne? Also auch durch die Lage direkt gegenüber von der Kirche hier im Ortskern, da habt ihr bestimmt an einigen Tagen doch ganz viel Wechsel, der so durch die Tür kommt, oder?
Ja, also wir haben tatsächlich viele Besucher. Also es hat sich in den letzten 30 Jahren ordentlich rumgesprochen. Und es ist halt einfach auch was ganz Besonderes hier auf Eiderstedt. Ja, also hier kommt alles an, also wie gesagt, von den Schulklassen, die sich auch die Kunstausstellungen teilweise angucken oder halt was zum ländlichen Warenhandel erfahren wollen oder wie haben die Leute früher gelebt und gekocht und gearbeitet, bis hin zu Bussen, die ihre Ausflüge hierher machen und sich das angucken. Also da ist schon auch immer ganz gut Betrieb hier.
Und hat sich das auch gerade so im Bereich Kunst und Kultur jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte so hinentwickelt? Ihr habt ja wirklich ein reiches Veranstaltungs- und Kulturprogramm, was ihr auch anbietet.
Ja, also das Grundkonzept ist eigentlich von Anfang an das gleiche geblieben. Also es war immer, also es von Anfang an war halt dieses Kunstausstellungsangebot schon mit drin. Also das war von Anfang an vorgesehen, dass das immer als ich sag mal, Wechselausstellungselement halt auch dazu beiträgt, dass es immer wieder attraktiv ist, dass man immer wieder auch herkommen kann, auch wenn man schon mal da gewesen ist. Ne? Und dann halt auch Veranstaltungen, die auch für, also rund ums Jahr und nicht nur dann, wenn die Touristen im Sommer da sind, sondern halt auch für die lokale Bevölkerung irgendwie interessant ist, dass wir Vorträge oder Filme anbieten zu den Themen, die wir hier haben. Und aber auch Kurse irgendwie im Kreativbereich, aber auch Haushaltstechniken oder im naturkundlichen Bereich. Also da versuchen wir immer ein vielfältiges Angebot irgendwie zusammenzustricken, irgendwie, wo wir auch selber uns gut mitfühlen. Also das ist es muss passen, es muss zum Haus passen und manchmal machen sogar auch die Mitarbeiterinnen hier vor Ort die Kurse oder so. Jeder hat halt auch so Fähigkeiten und also das ist halt einfach toll. Wir haben hier ein tolles Team, also die Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten. Die sind super motiviert und machen das alle furchtbar gerne. Und das ist richtig schön und es macht echt viel Spaß, mit denen hier das Ganze weiter zu entwickeln und sich halt auch jedes Jahr wieder was Neues auszudenken. Also wir wollen uns ja auch nicht langweilen, ne?
Ja.
Deswegen gibt es halt immer wieder neue Dinge und neue Sachen und auch was wir an Waren im Laden haben. Die meisten, da sind wir alle selber super von überzeugt und stehen da voll hinter. Und das ist irgendwie mal sehr schön, da irgendwie mit zu arbeiten.
Dann auch. Ich finde den Grundgedanken auch einfach so toll, ne? Also es ist und bleibt ein total wichtiger Anlaufpunkt für das Dorf, für die Bewohner, für alle eigentlich, die sich hier auf Eiderstedt aufhalten, ne?
Genau,
also wirklich nochmal... Wie du sagtest, so in eine andere Zeit einmal kurz quasi auf Pause gesetzt zu werden.
Genau,
und,
ja.
Und bisschen was Altes, aber auch viel Neues zu entdecken.
Ja, ne? Ganz genau.
Genau. Ja. Und es ist ja auch nicht nur der Innenbereich vom Haus Peters, der absolut sehenswert ist, sondern du hattest ja auch erzählt, Paul und Luise, die hatten ihren Garten und da auch ganz fleißig gewirtschaftet. Den Garten habt ihr ja auch. Noch, ne?
Ja, also der Garten von Paul und Luise war halt tatsächlich eher Obst- und Gemüsegarten.
Mhm.
Obstbäume sind noch ein paar da und das mit dem Gemüse haben wir ein bisschen eingestellt, weil das doch relativ aufwendig ist. Dafür sind einige Rosen dazu gekommen und da vor allem historische Rosen, die sind einfach auch was ganz Besonderes und da kann man sich auch richtig drin verlieben und verlieren, genau. Da haben wir dann auch im Rahmen dieser Rosen, die ja hauptsächlich im Juni, Juli ihre Hauptblütezeit haben, machen wir dann im Sommer im Garten dann halt auch immer eine Rosenwoche mit einem Kunsthandwerkermarkt und ganz viel zum Thema Rosen drumrum. Und der Sommer ist dann im Garten sowieso auch halt... Ja, da wird der Garten wirklich dann auch gut genutzt. Mhm. Da haben wir dann auch jede Menge Tische und Bänke draußen stehen. Ja, und man kann da auch dann halt sitzen und einfach nur
genießen
sich aufhalten. Genau, sich aufhalten. Mhm. Aber wir machen dann halt auch Lesungen im Garten oder Picknick mit Musik und andere Veranstaltungen. Wir machen nochmal ein Wochenende mit Kunsthandwerkermarkt im August. Da haben wir dann Schmetterlingstage, also wo es dann halt zum Thema und Motto Schmetterlinge und insektenfreundliches Gärtnern und sowas geht.
Ja, schön.
Genau, und so gibt viele verschiedene Sachen, die dann aber auch immer wechseln. Also da, wo wir dann immer viele Angebote haben.
Ja, und somit dann ja auch immer im Austausch seid, ne? Mit neuen Menschen, die was anbieten möchten.
Genau, ja. Und mit vielen Eiderstedtern, die dann halt auch hier mal selber einen Kurs anbieten oder einen Vortrag machen. Und es gibt ja so viele Menschen auf Eiderstedt, die so viele tolle Sachen können und wissen. Und da gucke ich dann auch immer, dass ich die anspreche und frage, ob sie nicht Lust haben, das hier im Rahmen des Haus Peters auch irgendwie nochmal halt unters Volk zu bringen, sozusagen.
Ja, ja, die Leidenschaft, die da in jedem so steckt, da hat man hier auch eine schöne Bühne, um das rauszubringen, rauszuholen quasi.
Ja.
Genau. Und aber das heißt also, es gibt immer regelmäßige Ausstellungen, ne, die man besuchen kann.
Genau.
Also Kunstausstellungen, die auch mal wechseln.
Genau, ja, also wir haben immer mindestens zwei, wenn nicht drei oder vier Kunstausstellungen im Jahr, größere und kleinere. Und dann haben wir immer auch eine kulturhistorische Ausstellung, die lassen wir meistens über den Winter dann laufen. Die sind oft ein bisschen aufwendiger zu konzipieren, weil wir das dann selber machen und uns dann halt überlegen, was möchten wir da halt präsentieren.
Mhm.
Die letzten Jahre hatten wir was zu Heilpflanzen oder dieses Jahr hatten wir voriges Jahr hatten wir Haubarge als Thema, genau.
Mhm.
Und dieses Jahr haben wir jetzt Handel im Wandel. Das soll dann unser Jahresthema auch werden, wo wir dann wirklich halt diese ganzen Handelsbeziehungen auch nochmal halt ganz klein auseinander sortieren und gucken, was hat's alles für spannende Geschichten rund um den Handel und hier auf Eiderstedt gegeben, wo wir dann auch mit vielen Einzelakteuren, aber auch mit Museen und Vereinen hier auf Eiderstedt zusammenarbeiten das rausarbeiten. Ja. Genau.
Das stelle ich mir auch unglaublich spannend vor, was du und dein Team, ne, da tagtäglich eigentlich so am Tresen in Anführungsstrichen bearbeitet, ne?
Ja.
Ganz viele verschiedene Themen und Bereiche, wo ihr euch ja auch reindenken müsst oder wollt
also dann Es ist für jeden, der hier arbeitet, auf jeden Fall niemals langweilig. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es immer völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen sind, die am Laden, Tresen stehen, sind halt nicht nur Verkäufer, sondern die erzählen ja auch jedem Gast, der reinkommt, erstmal die Geschichte des Haus Peters und können aber auch von hier aus die Welt erklären im Zweifelsfalle. Mhm. Also sowohl die Handelsbeziehungen als auch Geschichten über Religion und Miteinander und Schulgeschichten und was auch immer. Also man kann so viel hier dran aufhängen, dass uns da die Themen auf jeden Fall auch nie ausgehen. Mir als Geschäftsführerin und Museumsleiterin gehen die Themen auch nicht aus. Also meine Tätigkeitsfelder sind hier auch einfach nochmal weiter gestrickt. Also Öffentlichkeitsarbeit, Webseite. Irgendjemand muss auch die Dinge einkaufen, die dann halt, ich bin halt dann auch halt Kauffrau, also sozusagen in Tradition der Familie Peters dann hier.
Ja, stimmt.
Und kümmere mich natürlich auch um den Warennachschub und dass immer alles da ist. Ja, das ist einfach, also es macht einfach irre viel Spaß und ist echt vielfältig,
ja, genau. Der bunte Blumenstrauß.
Der ganz bunte Blumenstrauß, genau.
Total schön. Und man tauscht sich ja dann sicherlich auch mit den Besuchern und Besucherinnen hier aus, oder?
Ja, es kommen immer sehr viele Gespräche zustande. Ja. Und ja, also das ist immer super spannend, also auch mit den Gästen dann. Also weil das auch immer so unerwartete Richtungen irgendwie nehmen kann. Und tatsächlich lernt man von den Gästen immer auch noch ganz viel. Und je länger man hier arbeitet, umso mehr Wissen eignet man sich auch an. Dann kommt entweder kommt eine Frage, die man nicht beantworten kann, und dann recherchiert man die und hat hinterher eine Antwort mehr. Oder es kommen Gäste, die einem schon das alles erzählen, das und das, die dann halt Dinge wissen, die wir halt nicht wussten oder sowas. Das ist schon echt, das ist schon wirklich auch sehr, sehr interessant.
Schon alles, cool, genau. Ne? Gelebter Austausch dann, ne?
Absolut,
auch genau. Die ganze Zeit. Ja, ja, das ist echt, echt schön. Also ein Ort, den man unbedingt mal besuchen sollte.
Ganz genau.
Genau. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir schon fast am Ende unserer Folge. Mich persönlich würde noch mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsmoment im Haus Peters? Oder vielleicht auch Lieblingsraum? Hast du hier eine Ecke, wo du sagst, oh, das ist so meins? Mein persönlicher Wohlfühlmoment im Haus Peters.
Also tatsächlich, ja, habe ich. Und zwar ist das ganz banal, also hinterm Tresen. Ja, cool. Also wenn ich mache seit einiger Zeit halt ein bisschen weniger Ladendienst, weil ich mich so viel um das Geschäftliche kümmern muss. Aber ich freue mich jedes Mal total, wenn ich hier, wenn ich Ladendienst habe, und wenn ich zu wenig Ladendienst habe, dann bin ich gar nicht glücklich. Und dann muss ich immer gucken, dass ich da mal wieder irgendwo reinkomme, weil das so schön ist und es einfach so viel Freude macht, den Leuten hier diese Zeit zu schenken auch, die sie mal abseits von den ganzen Trubel und manchmal Merkwürdigkeiten der Welt hier haben können, und wo sie einfach auch zurück in ihre Kindheit mal eine Reise machen können. Das ist schon, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die dieser Laden auch hat, dass die Menschen hier mal ein bisschen Abstand kriegen können zum täglichen. Ein
paar Gänge runterschalten. Ja. Ne? Der perfekte Ort zum Entschleunigen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, das sind doch perfekte Schlussworte. ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, das Haus Peters hier, wenn er oder sie mal zu Besuch auf der Halbinsel Eiderstedt sind oder ist, hier mal vorbeizuschauen. Ihr habt sehr, sehr gute Öffnungszeiten. Also ihr seid sehr gut erreichbar und auffindbar auch, also wo man sich auch informieren kann und vor allen Dingen einfach die Atmosphäre hier auch genießen kann. Ne? Sei es einfach absolut, die normale Ausstellung oder auch die wechselnden Kunstausstellungen. Also
genau. Also Informationen bekommt man auf jeden Fall auf unserer Webseite www.hauspeters.info. Mhm. Im Sommer haben wir, also ab Ende März auf jeden Fall, Dienstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Im Winterhalbjahr, so zwischen November und Mitte März, ist dann nur Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Mhm. Aber im Sommer sind wir außer montags eigentlich immer für unsere Gäste da.
Immer im Ladendienst.
Genau. Und Tetenbühl lohnt sowieso auf jeden Fall einen Besuch im Bilderbuch Dorf Tetenbühl. Das ist absolut, das muss man eigentlich gemacht haben, wenn man hier irgendwo in der Gegend ist.
Ne, wir haben jetzt so viel drüber geschnackt, aber eigentlich versteht man es auch am besten, wenn man es gesehen und auch wirklich einmal erlebt hat. Ne?
Ganz genau. Es gibt auch noch so viel zu erzählen und so. Das kann man jetzt gar nicht.
Nee, die Details. Kann jeder hier vor Ort auch selbst entdecken,
absolut,
was es alles Schönes zu sehen und was das Haus auch im letzten Ende zu erzählen hat. Ne? Ja, super. Hila, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Also fand ich auch einfach total, total spannend und klasse. Allein diese Familiengeschichte und dieses Historische, war mir in den Details auch noch nicht bekannt.
ja, schön. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du hergekommen bist.
Gerne.
Ich freue mich auf die ganzen Gäste, die es denn sich auch mal hier vor Ort anschauen werden.
Genau. Und vielleicht erzählt der ein oder andere dann ja auch, ne, dass er die Podcast-Folge gehört hat und hier mal vorbeigeschaut hat. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und ich hoffe, es hat allen gefallen, uns zuzuhören. Und bei weiteren Fragen meldet euch immer gerne oder schaut im Haus Peters vorbei. Dann schnacken wir drüber.
Genau.
Super. Dann vielen Dank, liebe Hila, und an alle Hörerinnen auch vielen Dank und bis bald zur nächsten Folge Deichmomente.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.